Du sollst ein Segen sein. Es ist wichtig, dass wir den ersten Satz oder den ersten Teil vom Satz auch lesen. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Also, der erste Teil ist die Voraussetzung. Du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Und drum, dann sage sie. Und jetzt könnte jeder mal so vorkommen und sagen, was er so ein bisschen denkt, wie bei der Bora vorher. Könnte es sein, dass du sagst, ja, du kannst schon sagen, du bist gesegnet. Du kennst meine Probleme nicht. Du bist gesegnet. Hast du heute Morgen einen Kaffee gehabt? Wer hat einen Kaffee gehabt heute Morgen? Streck schnell auf. Hey, ihr seid gesegnet. Das ist ein Luxusprodukt für ganz viele Menschen auf dem Globus. Und wir können es uns leisten, wir sind gesegnet. Die meisten von uns haben irgendwie finanzielle Grundversorgung. Es ist nicht gerade eine Villa zu Eich am Sempacher See, aber es ist irgendwie finanzielle Grundversorgung. Du gehörst ziemlich sicher zu 8% der reichsten Menschen auf dem Globus. Du lebst in einem Land, wo du noch sagen darfst, was du denkst. Auch wenn es heute immer mal wieder anders tönt. Und man sich beklagt, man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Du darfst in einem Land sagen, was du denkst. Du musst auch damit rechnen, dass da widersprochen wird. Das ist klar, oder? Das darf man auch. Die anderen dürfen auch sagen, was sie denken. Ja, jetzt leuchtet gerade auf, ja, wir haben eine Cancel Culture und wir haben eine Woke-Bewegung. Ja, die kann man kritisch anschauen. Aber grundsätzlich dürfen wir noch sagen, was wir denken. Du gehörst oder du lebst in einem Land, wo es Grundrecht gibt. Wir haben Versammlungsfreiheit, wir dürfen uns heute Morgen hier versammeln. Wir haben Religionsfreiheit, wir dürfen zu unserem Gott beten, wir dürfen ihn anbeten, wir dürfen uns treffen unter seinem Wort. Wir haben ein politisches System, das einzigartig ist. Wir dürfen mitbestimmen, wir haben politische Freiheit. Du bist gesegnet, ich bin gesegnet. Wenn ich das so sage, du bist gesegnet, ich bin gesegnet, dann denken wir an eine biblische Figur, den Jakob. Und Jakob würde jetzt aufstrecken und sagen, nein, ich bin sicher nicht gesegnet. Jakob, der als Zwilling geboren ist und schon bei seiner Geburt, Jakob, der Name heisst ja Fersenhalter, er hat sich an die Fersen angeheftet von seinem Bruder, der erst geboren ist. Pech gewesen. Schon bei seiner Geburt hat er dokumentiert, irgendwie mit seinem Namen. Ich bin dir auf der Ferse. Hey, wacht. Ich bin dir auf der Ferse. Jakob ist der Sohn von Isaac. Der Isaac ist der Sohn von Abraham. Zum Abraham hat Gott gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Zum Abraham hat Gott gesagt, gang aus dem Vaterland und gang in das Land, wo ich dir zeigen werde. Ich mache aus dir ein großes Volk. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und der Jakob ist also der Enkel vom Stammvater Abraham. Isaac hat zwei Söhne, Jakob und Esau. Und eben doof gelaufen, dass er der Zweitgeborene geworden ist. Und ihr wisst, es gibt für Zwillinge eine Möglichkeit, um das zu überlisten. Wenn in dieser Nacht, wo die Zeitumstellung ist, der eine Zwilling um 01:58 auf die Welt kommt und der andere Zwilling um 02:02, der ist der Zweitgeborene, sofort der Erstgeborene. Weil am 2. Oder? Nein, 3 ist es, glaube ich, oder? 3 geht es auf 2, so ist es, ja genau. 3 geht es auf 2. Es gibt nur eine Möglichkeit im Jahr, wo das möglich ist. Das ist hohe Philosophie, gell? Der Jakob ist dem Esau auf den Fersen. Weil er möchte den Segen ergattern. Er möchte den Segen vom Himmel oben abreißen. Weil er fühlt sich benachteiligt. Er vergleicht. Ich bin nicht gesegnet. Er ist gesegnet. Der Erstgeburtssegen, Erstgeborene zu sein, war mal wahrscheinlich wichtiger als heute. Heute jammern meistens die älteren Geschwister. Die Jüngeren werden verwöhnt und sie müssen vorpfaden und sie haben mehr Pflichten gehabt wie Recht und die Kleinen haben nur noch Recht. Kommt euch auch bekannt vor. Die Geschwisterkonstellation macht etwas mit uns, das ist auch in der Psychologie erwiesen. Aber früher noch ist das mit dem Erstgeborenen, das ist wichtig gewesen. Und wenn du als Erster geboren bist, dann bist du der Glückspilz gewesen. Erstgeburt hat geheissen, du hast geistlich und finanzielle Autorität übertragen bekommen vom Vater. Jakob ist ein Mann, der permanent im Kontrast lebt. Er lebt permanent im Kontrast, dass Gott sein Leben segnet, aber er das Gefühl hat, er sei benachteiligt. Er das Gefühl hat, der Segen sei an ihm vorbeigegangen. Ich bin benachteiligt, ich stand im Schatten, ich bin zurückgesetzt. Und sein ganzes Leben lang übergeht er ethisch-moralische Grenzen, um den Segen vom Himmel oben abzureissen. Er betrügt seine Familie, krampfhaft den Segen an sich zu reissen. Jakob erinnert vielleicht auch an eine andere Geschichte. Das Gleichnis, das Jesus erzählt. Matthäus 25. 14. Das Gleichnis von den Talenten. Da ist ein Grossgrundbesitzer, der hat viel geschafft, erfolgreich geschafft, hat ein Vermögen sich erwirtschaftet und jetzt sagt er, jetzt ist einmal eine Reise dran, jetzt ist ein Sabbatical dran und er ruft seine Angestellten und er gibt dem Ersten 5 Talente und sagt, verwalt's für mich. Schau dem gut. Und er gibt dem Zweiten 2 Talente. Und dem Dritten gibt er 1 Talent. Das ist etwas Verhältnis. 5 Talente, 2 Talente, 1 Talent. Ein Talent entspricht etwa 10'000 Silberstück. Also 50'000 Silberstück, 20'000 Silberstück, 10'000 Silberstück. Der 5 Talente bekommen hat, der geht gerade und investiert, macht Geschäft und er verdoppelt das Vermögen. Der 2 Talente bekommen hat, ebenso. Er geht, investiert, macht Geschäft und verdoppelt das Vermögen. Er, der 1 Talent bekommen hat, er macht einen Fehler. Er vergleicht. Warum nur 1? Er hat doch 2. Und er hat 5. Was ist mit dem los? Oder glaubt er lügt? Auf mich kommt es nicht drauf an. Er glaubt dieser Lüge, der Chef rechnet nicht mit mir. Offensichtlich rechnet der Chef nicht mit mir. Offensichtlich ist mit mir kein Geschäft anzurichten. Und er hat nur eins im Kopf. Ja, keinen Fehler machen. Das ist der grösste Fehler. Angst haben vor einem Fehler machen. Und er geht in die Landung, kauft sich einen Spaten und vergrabt das Talent. Kennst du die Gedanken? Die anderen sind gesegnet, aber ich doch nicht. Die anderen haben überkommen, aber ich doch nicht. Die anderen sind bevorzugt behandelt worden. Die anderen haben mehr Gaben, mehr Ressourcen. Bessere Startbedingungen, bessere Voraussetzungen. Gesegnet, die anderen schon, ich nicht. Oder sicher viel weniger. Ich möchte dir Aussagen aus dem Wort von Gott zusprechen. So im Sinn von einem Liebesbrief von Gott an dich. Wo Gott über dir ausgesprochen hat und lass nicht nur mit dem Verstand zu, sondern inhalier die Worte, atme die Worte ein. Die müssen irgendwie dein Herz. Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Menschen, die mich nicht kannten, haben mich in falscher Weise repräsentiert. Ich bin nicht weit von dir weg oder zornig auf dich. Ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Hab deine Freude an mir. Ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen. Und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt leben können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Vater. Bist du gesegnet? Sind wir gesegnet? Auch die Talente, die sind nicht der Lohn. Dein Talent, das ist immer noch Besitz vom Großgrundbesitzer. Ist anvertraut zur Verwaltung, ist anvertraut zum Investieren, ist anvertraut zum etwas damit zu machen. Sicher nicht zum Vergraben. Gott segnet. Der Mensch, Gott segnet uns, dich, mich. Er will segnen, er ist großzügig. Und das ist ein Kreislauf, oder? Wir haben es das letzte Mal gesagt. Im Deutschen gibt es das Wort irgendwie nicht. Es ist ein Kreislauf, Segen wird empfangen und wir segnen Gott. Das klingt komisch im Deutsch. Man könnte auch sagen, wir preisen Gott. Im Englischen ist es ganz klar. Wir singen Lieder wie Blessed be your name. Also wir sind gesegnet. Blessed, be blessed, wünschen wir einander. Und wir blessed Gott. Das ist das gleiche Wort. Markus Hochwelle hat mir gestern darauf hingewiesen, dass auch im Französischen so ist. Béni. Oder bénir. Je bénis, tu bénis, il bénit. Nous bénissons, vous bénissez, il bénisse. Irgendwie so. Hein? Es geht in beide Richtungen. Er segnet uns, wir segnen ihn. Gott gibt uns Talent. Gott gibt uns Ressourcen. Gott gibt uns Begabungen. Gott gibt uns Wissen. Gott gibt uns ein IQ. Gott gibt uns Emotionen. Gott gibt uns Bildung, eine Ausbildung. Gott segnet uns, damit wir ihn zurücksegnen können. Unsere Talente einsetzen, unsere Gaben investieren, unsere Ressourcen investieren, indem wir damit anderen Menschen dienen. Gott gibt einem Mann, einer Frau Begabungen, Talent, Ressourcen, Fähigkeiten, um anderen Menschen zu dienen. Wenn du einen IQ hast, einen höheren IQ hast, dann ist das ein anvertrautes Gut von deinem Schöpfer, damit du anderen Menschen kannst dienen kannst. Wenn du die Fähigkeit bekommst, dass du so ein Alpha-Tierli bist, dich durchsetzen kannst, dann ist das ein Talent von Gott, das du einsetzen sollst, um zu dienen und nicht, um andere Menschen zu beherrschen. Dass du dir Fähigkeit zur Verfügung stellst. Wenn du gut kannst singen, dann brauchst du es nicht für dich. Wenn du ein grosses Haus hast, dann öffne dein Haus, öffne dein Herz und so weiter, öffne deine Hände. Schau, es ist mit dem ein bisschen wie mit Tennisspielen, oder? Roger Federer und so, kennen wir. Das ist nicht einfach ein Weg, sondern es ist immer das Hin und Her. So irgendwie, oder? Und da gibt es ein Spiel. Im Idealfall gibt es ein Spiel und es kommt wieder zurück. Und sonst ist auch das Spiel nicht so lustig und dann geht es. Also bei Gott, er lässt es nicht fallen, oder? Es gibt ein dynamisches Spiel, das ist jetzt halb dynamisch gewesen hier. Aber danke fürs Mitmachen. Gott hat Freude an dem Wechselspiel. Dich segnen und du schmeißt den Ball wieder zurück. Und der Nächste gibt dir noch kräftiger und du gibst ihn noch kräftiger zurück. Wenn du den Segen in deinem Leben vermehren möchtest, dann investier. Wenn du den Segen in deinem Leben vermehren möchtest, dann investier. Das, was du bekommen hast. Lukas 12, Vers 48, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Wem viel anvertraut wurde, von dem wird viel verlangt. Wenn Gott dich reich gesegnet hat, dann heisst das Verantwortung. Und wenn wir hier in der Schweiz aufgewachsen sind, dann hat Gott uns gesegnet, dann haben wir viel Verantwortung. Wir wurden ja einer der reichsten Länder. Wir wohnen in einem der gesegnetsten Länder. Und ich glaube, es ist nicht Zufall, dass wir Segensträger sein sollen für andere. Segen bedeutet immer Verantwortung. Also, lasst uns Gott fragen, mit wem sollen wir teilen, was wir bekommen. Wo soll ich es investieren, wo soll ich es einsetzen? Ganz sicher nicht vergraben, ganz sicher nicht verbuddeln. Du hast Segen in einer Dimension bekommen, wie es ganz viele andere Menschen auf dem Globus nicht bekommen. Der Jakob ist das ganze Leben lang in diesem Kontrast gelebt. Er war gesegnet von Gott, aber hat gemeint, dass er irgendwie nicht gesegnet war. Bis ins höhere Alter. Und im höheren Alter heißt es, Jakob segnete kurz vor seinem Tod in festem Glauben die beiden Söhne von Josef. Auf seinen Stab gestützt betet er Gott an. Erst im höheren Alter hat er gecheckt, hey, ich bin ein Segensträger. Vorher hat er immer geheißen, wo ist der Segen? Wo komme ich rüber? Ich fühle mich zurückversetzt. Im höheren Alter hat er gecheckt, es geht darum, dass ich ein Segensträger bin. Er kommt in den letzten Stunden von seinem Leben zur Besinnung. Und er wird endlich zu einem Segensträger. Wie traurig ist es, wenn du das ganze Leben lang nicht gemerkt hast, dass du Segensträger bist? Wie traurig für einen Jakob, dass er das ganze Leben lang dem Segen, den er eigentlich schon lange hatte, hinten angerannt ist. Weil er immer verglichen hat mit solchen, die noch mehr haben. Und das ist eine Predigt für uns als Individuen, aber es ist auch eine Predigt für uns als Kirche. Wie ist es mit uns als Viva Kirche Lehrau? Wir schauen auf andere Kirchen und denken, die sind mehr gesegnet. Wir sind halt nur mit einem kleinen Kaffee, mit einem kleinen Kuhkaffee, da kannst du ja nicht wachsen. Und da ist halt einfach begrenzt und wir haben wenig Geld und wir sind begrenzt und wir haben auch nicht so viele Ressourcen und wir haben nicht so viel Begabung und wir sind in einer kritischen Größe. Und wir vergleichen mit denen, die mehr haben. Wir vergleichen mit denen, die mehr Leute haben. Wir vergleichen mit denen, die mehr Ressourcen haben. Wir vergleichen mit denen, die grösser sind, die bessere Worshipper haben, die bessere Prediger haben. Und wenn du auf YouTube gehst, dann kannst du vergleichen mit den Besten von den Besten. Ich bin diese Woche wieder einmal bei der Geschichte gelandet von der Speisung der 5000. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Ganz ein klarer Auftrag. Und die Jünger schauen sich um und sagen, mit was? Wir haben ja nichts. Mangelorientierung. Wir haben nichts. Also haben wir nichts gegeben. Ist doch logisch. Ist Mathematik. Und dann sind die zwei Fische und die fünf Brot. So ist es, glaube ich, zwei Fische und fünf Brot. Ja, ich glaube schon. Zwei Fische und fünf Brot, nicht umgekehrt. In die Hände von Jesus geleitet worden. Die zwei Fische und fünf Brot in der Hand von Jesus sind genug gewesen und sind noch zu viel gewesen. Wenn wir als Gemeinde Mangelorientierung leben, sagen wir haben ja nichts, haben wir auch nichts gegeben, können wir nicht sagen, es Träger sein. Oder wenn wir sagen, hey, das bisschen, das wir haben, geben wir in die Hände von Jesus. Und in der Hand von Jesus ist es einfach genug und übergenug. Die Jünger sehen den Mangel, sind in der Mangelorientierung. Und Jesus zeigt ihnen, hey, hört auf mit dieser Mangelorientierung. Ich habe Möglichkeiten, aber ich möchte euch mit einbeziehen, mit den paar Ressourcen, die ihr habt, in das, was ich mache. Und ich glaube, wir sind als Kirche oft in dieser Mangelorientierung gefangen. Und ich glaube, wir müssen Buße tun über dem. Weil Gott hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Gönnt ihnen zu essen. Gönnt ihnen zu essen. Ich meine, geistlich, die Menschen im Sauertal sind hungrig. Sie sind hungrig nach der Liebe Gottes. Sie sind hungrig, zu erfahren, wie viel das sie Gott bedeutet. Dass sie eine Bedeutung haben. Sie sind hungrig, wertgeschätzt zu werden. Sie sind hungrig, zu erfahren, was Jesus heute noch für eine Kraft hat. Sie sind hungrig, dann noch zu erfahren, dass es Vergebung gibt. Dort, wo sie verletzt haben. Oder das Leben gar an die Wand gefahren haben. Sie sind hungrig, zu erfahren, dass es Heil und Heilig gibt. Sie sind hungrig, zu erfahren, dass sich ihre Scham in Ehre verwandeln. Sie sind hungrig nach Hoffnung. Und wer gibt ihnen die? Wir haben halt nichts gegeben. Wir haben ja nichts. Wir zucken mit den Schultern. Mit was? Wir sind ja nur kleine Kraft. Wir haben kein Geld, wir haben ein altes Gebäude. Unsere Gottesdienste sind ja, wenn du mit YouTube vergleichst, gibt es schon Besseres. Da kannst du ja niemanden einladen. Das könnte noch peinlich werden. Geld haben wir auch wenig. Womit sollen wir den Auftrag ausführen? Und wir tun, was wir schon immer tun. Ja, nichts Neues. Ja, nicht übertrieben. Ja, nicht radikal werden. Was wäre die Alternative zu dieser Mangelorientierung? Glauben, dass meine zwei Fische und meine fünf Brot in der Hand von Jesus, oder wenn es halt auch nur kleine Brötchen sind, in der Hand von Jesus mehr als genug ist. Glaube, dass unsere Fisch und Brötli, unsere Schwänzli und Brötli, dass die, wenn ich sie in die Hand von Jesus lege, genug ist, um die Menschen zu ernähren, die wir gesendet sind zu ihnen. Wenn wir weiter in dieser Mangelorientierung verharren, oder tun wir Buss darüber und fangen an zu glauben, dass wir mit unseren Segnungen genug bekommen haben für unseren Auftrag, den wir haben. Und vielleicht ist es so, dass wenn wir investieren, dass er die Segnungen verdoppelt. Gott hat seine Absicht definiert. Ich will dich segnen. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Glauben wir, dass er uns segnen will? Oder verharren wir im Unglauben? Glauben wir, dass er uns schon gesegnet hat? Wer spielt gern Monopoly? Nicht so viel, hä? Die anderen sind die, die immer verlieren. Monopoly ist cool, wenn du gewinnst. Und du hast die Bahnhofstrasse. Und Geschwister, die rennen brüllend vom Tisch weg. Sind frustriert, weil du hast alles weggerafft. Zuerst geht der Bruder täubelnd davon. Dann geht die Schwester täubelnd davon. Und du hockst am Tisch. Und denkst, ich habe die Bahnhofstrasse. Ich habe es wieder mal geschafft. Ich habe wieder mal gewonnen. Morgen um 2 hockst du da und denkst, Geschwister, die sind frustriert ins Nest. Spätestens am anderen Morgen, wenn die Mutter das Frühstück parat macht, muss Monopoly zurück in die Box. Spätestens am anderen Morgen geht es zurück in die Box und es ist nicht nachhaltig, dein Sieg. Es klingt ein bisschen plakativ, aber unsere Besitztümer, unser Leben an sich, ist so ähnlich. Es geht zurück in die Box. Es geht zurück in die Box. Aber dann, wenn du investierst, wenn du Segen weitergibst, wenn du Segensträgerin, Segensträger bist, wenn wir Reich Gottes Kultur leben, wenn wir unsere Talente, unsere Ressourcen, unsere Begabungen investieren in andere, in Dienst, anderen helfen mit dem, was wir bekommen, dann investieren wir in Ewigkeitswert. Und dann geht es nicht einfach zurück in die Box. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Dann baust du eben nicht einfach für die Box. Dann baust du nicht einfach das Leben, das dann am Schluss in der Schachtel landet. Nein, dann baust du für die Ewigkeit. Amen. Und das Beten. Vater im Himmel. Wir haben gehört, wem viel anvertraut ist, von dem wird viel erwartet. Und uns ist viel anvertraut. Vergib uns, dass wir oft im Unglauben gewesen sind und gedacht haben, wir hätten zu wenig, weil wir verglichen haben mit anderen. Vergib uns, dass wir mit dem nicht gehaushaltet haben, was wir bekommen haben, sondern sie irgendwo versteckt haben im Minderwert, im Minderwertigkeitsgefühl. Wir wollen das an dein Kreuz bringen und wir wollen es umtauschen. Wir wollen es umtauschen mit einem Glaubensmut, der sagt, nein, wir sind gesegnet und wir setzen es ein. An unserem Arbeitsplatz, unserer Schule, unserer Nachbarschaft. Wir setzen es ein als Gemeinde. Wir hören auf mit dem Minderwertigkeitsgefühl und sagen, nein, wir sind Gesegnete. Und wir arbeiten mit dem, was wir bekommen. Wir gehen das in die Waagschale, wir gehen es voll rein. Wir gehen es in deine Hände und du kannst mehr wie genug daraus machen. Wir wollen nicht in der Mangelorientierung leben, sondern in der Glaubensorientierung. Danke, dass die Gemeinde, dass die Kirche ein Segensträger ist. In dem Tal. Amen.